Kapitel 9 Volkszählung in Bethlehem. Wenn der König kommt. Warum wird Jesu nicht im Tempel geboren? Welt, werde wach! Die heilige Nacht durch Hannas Schau miterlebt. Der Stern Miräeon vom armen Josef und dem allerreichsten Herrn, geschaffene und geborene Werke, das rechte Brunnenrohr und das Abendmahl des Melchisedek, Erlösungsgrundprinzip. Des Heilands Lehre wird der wahre Tempel sein, ein Wort von Melchisedek selbst. Ein harter Winterwind durchbraust das Land. Monde kamen und sind gegangen, wie die Menschen. Wer lebt, ist voller Hoffnungslosigkeit in Israel. Bloß die Freunde, auch belastet, haben sich dem Himmel aufgeopfert. Judäa wird gezählt, ebenso die Reste aus den anderen Stämmen. Man ballt die Fäuste in den Taschen, drückt die Erregung in die Brust zurück. Rom hat scharfe Augen. Quirinius setzte seine Besten ein, aber andere handeln trotzdem rigoros, sobald sie ohne Überwachung sind. Kein Wunder, es brodelt überall jetzt, wo Rom keinen Aufstand braucht. Und das in einer Zeit, ach, das kleine Häuflein wartet auf den Tag, den mehr als 1000 Jahre angekündet haben. Gestern kam Hasabraheim, er ist beschrieben worden, wie man die Zählung nennt und berichtet, es sähe trostlos aus. Man taumelt gleichgültig, verbissen, bis zur Täuschung vorwärts. Man würde heute jeden, Othniel, Gideon, Jephtha, als den Heiland ehren, notfalls die Deborah, in Klammer Richter, Kapitel 3, 4, 6, 11. Wenn ihrer einer Rom verjagen könnte. Verständlich. Erschwernisse, Herausforderungen überall hätte mir Cornelius auf meinen Reiseschein kein Kaisersiegel beigedrückt. Ich wäre sicher noch nicht hier. Und wer weiß. Hasabra beschattet seine Augen. Ich nahm den Umweg über Bethlehem und... Du bist? Sind auch Josef und Maria? Hasabra hebt leicht die Hand. Ich war bei Cornelius, er sah schlecht aus, schafft unermüdlich, um möglichst jedermann zu helfen. Die unseren können es kaum glauben, dass es solche Römer gibt. Natürlich muss er alles prüfen und hat Mühe, den Störrischen die Zähne aufzumachen. Im Winter ist es ja besonders schlecht. Der Distrikt ist arm und hat nur 2 Herbergen, von denen Cornelius die größere besetzen ließ. Das wurde ihm sehr übel angekreidet. Ich fragte welche, ob es besser sei, einige hätten Unterkunft, wären bei der Zählung jeder Stunden oder Tage lang im Freien vor dem Amtstisch stehen müsse. Man sah es schließlich ein, Josef und Maria sind bis jetzt noch nicht gemeldet. Cornelius ließ überall verkünden, sie sollten nicht auf ihre Reihe warten. Rochus sandte er gen Nazareth, um sie heimlich zu beschützen. Ich dankte ihm, berichtete auch, was mir begegnet war, trotz kaiserlichem Siegel. Na, Da brauste unser lieber Hitzkopf auf, und als er nicht mehr reden konnte, kam: Wer? Wird er unterbrochen, kam Simeon herein. Simeon? Von ihm zu hören, treibt die Freunde förmlich hoch. Cornelius sagte ihm: Ich schäme mich für meine Römer vor dir und vor Gott. Simeon nahm ihm wortlos seine Rüstung ab und verwarnte vor der Tür die Wartenden: Seid nicht bockig, sondern brav, macht eure Zunge locker, es kostet keinen Kopf, im Gegenteil, den Braven wird geholfen. Einige getrauten sich, ihm ihre Bitten vorzutragen. Zu Cornelius sagte er hernach: Man kann sich wohl für Brüder schämen, wenn sie niederträchtig sind, doch vor Gott gibt's keine Scham. Quirinius und du seid der Segen, um Lasten zu erleichtern, und vor mir, kleiner Himmelsbruder, schäme dich bloß ein klein wenig für den Zorn, der über deinen Herzrand lief. Nun, ich habe ihn weggewischt, sagte er so lieb, dass dem Tribun und mir die Tränen kamen. Mir sagte er: Ich komme bald zu euch. Auf dem Reitweg bis hierher merkte ich den krassen Unterschied, der zwischen hier und anderen Gebieten herrscht. Es geht doch traurig zu auf dieser Welt. Wenn der König kommt, flüstert Galall, wird es anders werden. Er bringt uns Frieden und Gerechtigkeit. In Klammer Hebräer Kapitel 7. Er ist ein Priester, der auf einem Altar, in Klammer Golgatha, opfert, wie die Welt ihn niemals sah noch sehen wird. Ihm kommt keiner gleich. Er ist der Herr. Das sagt Zacharias, der seit der gnädigen Geburt des Sohnes wieder reden und amtieren kann, aber seines Alters wegen weiterhin von Jissio bei hohen Festen unterstützt, auch wie ein Prophet. Der König klopft schon an, bei uns, bei allen Menschen und bei dem abgeirrten Kind. In Klammer Satana. Er kommt mit seinem Reich, das aus Licht, Geist, Friede und Gerechtigkeit besteht. Das könnte ja die Welt bekommen, würde es die Menschheit anerkennen. Gott kommt aus seiner Höhe, wo er ewig wohnt und wo hinauf er alle Kinder führen wird, die sich von ihm führen lassen. Menschen aus dem armen Ton der Welt denken nicht daran, ihren Herzensthron dem Heiland zu belassen, dass er dort regiere bis in Ewigkeit. Und der Priester Zacharias sieht, wie er den Himmel in Bewegung setzt, wie er die Hölle bersten macht. In einem wird er Opfernder und Opfer sein. Er streckt die Hände aus. Lasst uns, statt Bilder an die Welt verschwenden, Gott dienen, wie er will. Er hält die Welt nicht auf, doch die Schöpferhände werden durch das Opfer den armen Ton Materie zerbrechen, bis zur letzten Krume der Verderbnis und der Sünde. Dann mengt er die Lichtessenz hinein, um sich das Gefäß zu formen. In Klammer Jesaja 64, 7, Jeremia 18, 2 bis 6. das aus Erlösung und aus Wiedergutmachung in Ewigkeit ein Schmuckstück seines hohen Hauses wird und bleibt. Wohl, der Welttumult die Sorge drückt, aber jede Offenbarung in den 7 Jahren bis zur heutigen, die die Straße für den König zubereitet half, ihn mit geistigem Hosianna und mit Seelenpalmen zu empfangen, steigert Grad um Grad des Wissens um den Heiland, der den ganzen Fall erlösen wird. Athaias sagt: Wir halten in der weltarmen, geistig aber reichen Zeit zusammen. Leider können wir ab übermorgen kaum noch fort. Das soll der erste Tag einer neuen Ära sein, weil da der Großteil der augustianischen Menschenzählung abgeschlossen wäre. Das noch Anfällige würde nachgereiht. Alle Rollen sind neu zu beschriften und ein Kalendarium ist zu erstellen. Ich habe dem Synedrium eine Planung vorgelegt, die zur Probe angenommen worden ist. Kommt ihr Städter öfter mal zu uns und ich sende Unias, wenn etwas Wichtiges geschieht. Äußerlich gewappnet, innerlich voll Sehnsucht. Der König möge kommen, geht jeder seiner Arbeit nach. Im Land herrscht fieberhafte Spannung, sogar Materialisten reden vom drohenden Gewitter, vom reinigenden Blitz, in Klammer Christus, ist ihnen nichts bekannt, trotzdem die Umbruchzeit sie wachgerüttelt hat, später als weiter nichts geschieht, als kaum jemand etwas von dem Heiland hört, obwohl allerlei geschehen wäre, geht die Menschheit wieder ihren alten Trott, 30 Jahre lang. Dann erst wird der Blitz der Offenbarung über Palästina Wetter leuchten und später weit hinaus über alle Welt. Zurück zum Tage, der ein erster wird, dazu das Jahr. 1. Heiliges Symbol gleich ein Gott. Nicht erstmals dieser Welt enthüllt, nein, es ist die erste Offenbarung für den Schlussakt der Erlösung. Der ist so bedeutungsvoll, dass er der Menschen wegen als Erstenthüllung anzusehen ist, weil aus Geduld die Liebe sich der äußeren Gestalt bedient, unabhängig von der Zeit, vom Raum, in welchem die Gottheit ihre Opferbahn längst begonnen hat. Auf dem Weg zum Tempel sagt Josabat zu Hasabra: Um Mitternacht beginnt der erste Tag. Wären wir nicht hoffnungsvoll, dann der Auftakt durch Herodes ist nicht gut. In der Gnadenzeit hat Gott die schlimmen Brocken weggeräumt, wenn wir dachten, es geht immer weiter. Lass uns vertrauen, wie er sagte, aus ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüt, mit allen Kräften. Diese seine Lehre ist mir eingebrannt. Mir auch, bestätigt Josabat. Dem Hohen Rat berichten sie, Herodes habe Listen angefordert vom Kreise bis zum Neugeborenen aus dem Vierfürstentum, da der Quirin ihm aus der Zählung keine Abschrift überlässt, sollen sie des Königs Untertanen neu beschreiben, damit er gleichfalls wüsste, über wie viel Menschen er gebieten könne. Diese Suppe, sagt Tola, wird uns saurer schmecken als die Zählung Roms. Die Bitte, eine Abschrift für den Tempel zu bekommen, ist noch nicht genehmigt. Und selbst wenn, ich habe keine Lust, für Herodes diese Riesenarbeit aufzunehmen. Maluch, der seit einiger Zeit zum Hohen Rat gehört, ist die Ruhe selbst. Wartet ab. Wenn Herodes seine Bosheit weiter treibt wie bisher, wird sein Bogen bald zerbrechen, auf dem er über seinen Untertanen tanzt. Dann folgt der Sturz. Wohin? Du hast recht, stimmt ihm Ataya bei. Kein Baum wächst bis zum Himmel, noch ist Herodes abzuweisen. Notfalls lassen wir uns vom Tribun ein Verbot erteilen, gegen das der Vierfürst machtlos ist. Und wir sind geschützt. Jemand müsste gleich nach Bethlehem. Das ist der beste Rat, weit ist es nicht. Bloß sind wir allesamt sehr eingespannt, entgegnet Eliphel. Wie wäre es mit Samnus, schlägt Opatnia vor. Der hat ja einen Lieferantenschein und kann jederzeit, wohin er will. Zudem ist Rom mit ihm zufrieden, mehr sogar als einst mit Autor. Jaor klopft dem Doktor auf die Schulter. Fein gedacht, ich habe in der Stadt zu tun und werde es erledigen. Zacharias, der in sich versunken saß, wendet sich an alle. Seit Tagen geht in mir das Wesen um. Wir sollen heute Nacht, etwa auch noch in der nächsten, beieinander bleiben, soweit es irgend möglich ist. Und immer sollten ein paar wachen. Meinst du, fragt Jissior verhalten, dass schon heute Nacht oder morgen, dass der König, er wagt's nicht auszusprechen, oder eine größere Gefahr, will er sich selber zügeln. Zacharias lächelt. Das Weltliche kann uns nicht irre machen. Der König? Müsste Erde nicht erscheinen, wenn der Erde eine neue Zeit gegeben wird? Wohl, Cäsar führt sie ein, aber unser Herr, der Schöpfer aller Lebensdinge, kann aus seiner Ordnung durch Augustus eben diese neue Zeit bestimmen. Ataya trägt das Gesagte hin und her. Als Marias Mutterschaft verkündet wurde und was sie zu bedeuten hätte für Judäa, nein, für ein Universum, da meinte er, im Tempel müsste dieses Kind geboren werden. Wo sonst, wenn er auch nicht völlig sauber ist, hat er von Simeon und Hanna an das Lichtreich angebunden, nicht versucht, dass sein Tempel Gottes Einzug sehen kann? Das war überlegtes Sehnen, ob das Volk so leichter auf den Heiland hinzuweisen sei, auf sein Werk, das nicht Davids, sondern Gottes Thron beträfe. Das wäre jener Segen, den Heiland von alters her, in Klammer Psalm 74,12, Jesaja 25,1, 63,9 und 16. Zu empfangen, ihm alle ihre Rechte einzuräumen. Er will seine Priesterwürde gern dem Kind in seine Händchen legen, die ja die Schöpferhände sind. Nun ist der Tempel nicht für wert befunden, auch nicht dessen erster Priester, auf dem schließlich Wert und Unwert liegt. Da tritt Hanna ein. Ihr menschlich alt gewordenes Gesicht strahlt so schön, als ob sie wieder jung geworden wäre, stellt Kolossos bei sich fest. Mit ein paar Schritten ist sie bei Ataya, berührt seine Hand und sagt, Um der Demut willen sind deine Kümmernisse echt. Warte ruhig ab, bis Simeon kommt. Er erklärt das himmlische Geschehen. Ataja fühlt den feinen Strom, der ihn besänftigt, ihm den Kummer nimmt. Er atmet mehrmals auf. Sich widersetzend fragt er wie ein Dürstender. Ist es schon so weit? Und wo? Wie? Noch nicht, flüstert Hanna, als stünde sie an einer Wiege, in der ein Kindlein selig schläft. Wenn ihr sehen könntet, ihr Blick geht fern, wie Schar um Schar des Reiches Herrlichkeit herniederschleppt, so viel an Güte und Erbarmen, Lasten, wunderbare Bürden, deren Schwere mit dem Lichtglück aufgewogen wird. Über allem schwebt die Sonne, die auf ihrer Bahn ganz erdennah ist, wartet, bis der große Engel kommt. Sie geht behutsam fort, wieder so, als dürfe sie des Kindes Schlaf nicht stören, das ihre Himmelsseele sieht. Es dauert lang, bis die Männer wieder reden und das Nächstliegende besprechen. Ich gehe nun zu Samnus. Ja, O reckt sich hoch. Ich gehe mit, sagt Hasabra, und zu Josabat gewendet. Bleibe hier, das Stadthaus schließe ich, sobald es geht. Ataja ordnet Arbeit an. Zacharias hat jetzt frei. Ein paar Rollen kann ich aber schreiben, meint derselbe. Wie du willst. Jeder geht an seine Pflicht, nur will keinem viel gelingen. Die Gedanken ziehen hohe Straßen und landen dort, wo das Kind geboren werden soll. Frage, wo? So naht der Abend und die Nacht. Die Kälte wälzt sich wie ein Brodem durch die Gassen. Sie treibt die Menschen in die Häuser. Die Freunde treffen sich in einer gut durchwärmten Halle. Unwillkürlich sieht man hoch, als könne man an Gottes Firmament die Urschrift lesen, die sich bald erfüllen soll, jetzt, die Prophezeiung alter Seher. Von fern her hallen helle Hörner, die überall die hohe Mitternacht verkünden. Es ist wie ein Ruf. Welt, werde wach! Aber ungezählte schlafen. Der Ruf erreicht sie nicht, wie auch das Gnadenheil der hohen Stunde an den Schlafenden vorübereilt. Wenn sie einst für diese Welt gestorben, drüben weiterleben, da wird mancher seufzen. Ach, hätte ich das einst gewusst! Die Freunde wechseln leise Worte. Babukia sagt, seht, wie die Sterne heute flimmern, wie sie sich verneigen und ihr wunderbares Gold. Verständlich, lächelt Jissur, der Goldschmied würde feine Dinge daraus machen. Oh, sehr gern, gibt dieser zu. Ich meinte nur, solchen sternbesäten Himmel sah ich mein Lebtag nie. Und diese Klarheit geben ihm die anderen recht. Galal doziert. Je kälter, umso klarer ist das Firmament, aber heute offenbart sich Gottes Herrlichkeit. Es geht wie ein Seufzen durch die Reihe, nicht bedrückt. Oh nein, es ist das Unbekannte, was sie überfällt. Hanna, Sachis und Melane sind zugegen, und Hanna sagt in tiefer Andacht. O stille Nacht, da uns des Himmels Glänzen überstrahlt, da wir gesegnet sind auf Erden und im ganzen Raum. Du hehre Nacht, in der der Höchste sich herniederneigt, um jede arme Seele zu erretten. Du heiligste der Nächte, die je der Schöpfungstag der Liebe sah, in der der Herr geboren wird. Jetzt, ruft sie plötzlich in Verzückung aus. O wunderbares Wesen, nun bist du da, nun hast du deinen ersten Kindeslaut getan. Ein Laut, er dringt durch Raum und Zeit wie die Posaunen, die die Engel an die Lippen heben. Auf lichtgewohnten Füßen kommen sie zur Grotte und beten an. Das Imperium hat sich aufgemacht, um das hehre Wunder zu erleben, und der Engel, den du 7 Jahre uns belassen hast, er schwebt mit seiner Schar hoch oben im Gefilde deiner Sterne und verkündet die Geburt. Taue nieder, Friede und Gerechtigkeit, Balsam für die Welt. Lass den Menschen guten Willens Güte widerfahren, den Abgeirrten lege deinen Trost zur Last. Er schwebt tiefer, und das Gezelt bedeckt die unzählbare lichte Schar. Unten auf dem Felde sind die Hirten durch den hellen Schein erwacht, ängstlich prüfend, ob ein Brand den Herden Schaden bringen könne. Da hören sie Gesang nahe über sich und bis weit weg, weiter fort als dort, wo Gottes Sterne stehen. Erschrocken stürzen sie zu Boden, doch schon eilen himmlische herbei. Weiterhin versunken flüstert Hanna, nun sehe ich den Fürsten Gabriel zum ersten Mal auf Erden, wie er ist. Er redet zu den Hirten. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allen Menschen, allen Armen widerfahren wird. Heute ist der Herr geboren als der Heiland, wie er sein Kommen selbst von alters her verkündet hat. Er, der Christus, der die weltgebundenen Seelen von dem Bann der Sünde und des Todes frei und ledig macht. Er wird der Jesu, der Erlöser sein. Nun schwebt er höher, aber nah genug, dass die Hirten ihn noch sehen können und alle Chöre jubeln. Ehre sei Gott in der Höhe, Preis und Dank, Friede im Universum und auf dieser Erde, die dein Fuß betreten hat, Allmächtiger, Wohlgefallen allen Kindern, die dir dienstbar sind. Erbarmen fließe denen zu, die die Herrlichkeit noch nicht erkennen mögen, die du in menschlicher Person bis an den Rand der Ferne trägst. Du hast dein Werk vollbracht, noch ehe du für diese Welt das Wort zu sprechen brauchst. Darum bist du hochgelobet, Schöpfer der Unendlichkeit, heilig, 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 heilig im ganzen Schöpfungsgrund. Gabriel fliegt hin zur Grotte. Die Wehemutter hat ihr Werk getan und die Hirten beten an. Hanna, manchmal schweigend, redet weiter. Obwohl kein Hörer diese Wunder schaut, zieht jedes Bild am inneren Blick vorbei. Sie sitzen hier im Tempel zu Jerusalem. Spräche sie ein Fremder an, sie könnten keine Antwort geben, denn ihr Wesen ist in Bethlehem. Der Tag dämmert, und noch erfahren sie, was im Winkel ihrer Welt geschieht. Cornelius, der sich mächtig auf die Stunde freute, ob er dem Herrn begegnen dürfe und wie ihm dann zumute sei, kommt in den Stall, ihn mit Angst betretend. Zitternd steht er da, bis ein Strahl aus Kindesaugen ihn umkost. Aus Augen, ach, wer kann denn deren tiefe Farbe, deren Glanz und Mächtigkeit beschreiben? Hanna offenbart das Letzte von der heilig hohen Nacht. Es ist bitter kalt. So kalt ist Loruhama, in Klammer Satana, sie an ihre Lebensgrenze angelangt, wohin des Lichtes Wärme nicht mehr dringt, muß den Herrn erkennen, hört die Gnade und Erbarmung. Deshalb ist der Schöpfer wie ein Kind gekommen, weil er die verirrte Tochter nur durch seine Herrlichkeit der Offenbarung leiten will. Er, der Äonen Kinder schuf, der sie mit dem Atma ausgestattet hat, bringt als Kind des Lichtes Wärme in die kalte Nacht, um das erstarrte Herz des armen Kindes wieder zu beleben. Der Stern Miräeon hat ihre Gruft erhellt. Die Geburt hat ihr aus Gottes Quellen neues Leben zugeführt, hat die bange Todesnacht mit Herrlichkeit erfüllt und den Abgeirrten einen Rückweg zubereitet. Es gibt niemand, der nicht unter Gottes Obhut steht, wenn er sich auch nicht ihr anvertraut. Ruht aus, sagt Hanna wie erwachend. Dann kommt Gottes Engel noch einmal zu uns, als Simeon. Keiner dachte, dass er schlafen könne, aber gute Ruhe senkt sich nieder, Zacharias murmelt, derweil sich seine Lider schließen. Mir ist, als läge ich beim Jesuskind. Als sie nach einer Stunde den Speiseraum betreten, sitzt Simeon oben an. Es beherrscht sie heute eine Scheu, wohlgewusst, aber so gesehen, was er ist, klemmt sich wie ein kleiner Abstand zwischen sie. Freundlich ladet er zum Sitzen ein, legt aber seine rechte Hand auf Atayas Platz. Sofort erkennt der Oberste den Sinn und sagt verhalten: Darf dieser Stuhl dem Herrn der Herrlichkeit gehören? Kommt er zu uns, während wir, ich weiß kaum warum, versäumten, nach Bethlehem zu eilen? Liebe Freunde, es bedarf nicht immer eines Zeichens, doch soll dem Herrn in euch der erste Stuhl gehören. Und, ach, wie ist der Glanz so lieb auf Simeons Gesicht, das immer weniger einem Kreise gleicht. Ihr seid am Ort gewesen, wo Gott in Liebe und Geduld die Welt betrat. Es war wichtiger, dass euer Herz die heilige Geburt erlebte, denn der Leib. Erklärlich durch den Kampf der Finsternis war für diese Nacht ein Überfall geplant. Eure Feinde wollten in die Tempelkammern Waffen schmuggeln, Also war es so geführt, dass ihr hier geblieben seid. Im Übrigen, wiederum erglänzt sein Angesicht, in einer Woche werdet ihr den Knaben sehen, in dem der Schöpfervater sein Erlösungswerk im letzten Akt vollbringt. Im Tempel, mein Ataya, von dem du dachtest, er sei nicht wert, die Geburt des Heilandes zu erleben, wird das Kind zum ersten Mal die Hand erheben, um zu segnen, was sich unter seinen Segen stellt. Du darfst es in die Arme nehmen. Das ist zu viel. Ataya stürzt hinaus. Als er dann sich sammelnd wiederkommt, kniet er vor dem scheinbar leeren Stuhl, tief gesenkten Hauptes, als würde eine schwere Gnadenlast darauf gelegt. Was können wir für Josef und Maria tun? Fragt Jissio. Josef ist geschickt und fleißig, nimmt aber, wie ich hörte, viel zu wenig Lohn und wird ausgebeutet. Jene kleine Summe, die ihm für Maria ausgehändigt worden war, ist sicher längst verzehrt. Simeon sieht drein, als wolle er zu ihnen sagen, was macht ihr euch für törichte Gedanken? Sagt jedoch belehrend. Erhält Gott euch oder könnt ihr ihn erhalten? Simeon, habe ich so wenig aus der Gnadennacht gelernt, dass ich? Schon greift des Engels gute Hand nach ihm. O Freund, oft sagt ihr etwas, ohne der Empfindung das Bewusstsein anzugliedern, wodurch dann gerade die Empfindung leidet. Aber schließlich lernt der Mensch am besten aus den Fehlern. Fehler sind nicht immer eine Schlechtigkeit. Er mahnt, das früh mal zu beenden. Hernach begeben sie sich in Atayas Raum, denn nun kommen andere zu Tisch. Dort angelangt, im engen Freundeskreis, sagt Simeon zu Jissio: Die hehre Gnadennacht ist nicht an dir vorbeigegangen, an keinem, der zum Bund gehört. Er lächelt alle an. Zu fragen, ob ihr Josef unterstützen könnt, kam aus reinem gutem Herzen. Du hast mich mit der schweren Frage aber doch belastet, unterbricht der Templer ungewiss. Belastet nicht, korrigiert Simeon. Allerdings ist Josef arm. Doch der allerreichste Herr hat sich ihn ausgesucht. Eben dieser allerreichste Herr weiß genügend Wege, mittels denen er dem braven Josef hilft. Er kann die Hilfe freilich auch durch Menschenhände leiten, was sogar zumeist geschieht. Um dich zu befreien, weil du dich noch sündig wähnst, kannst du heimlich, wenn sie ihren Knaben in den Tempel bringen, in Josefs Zehrsack etwas stecken, nicht zu viel. Er brächte es zurück, lacht Simeon ein wenig. Doch das Wichtigste aus meiner Frage soll noch eine Lehre sein. Jedes Werk des Schöpfers kennt zwei Arten. Er hat die Tagewerke aus zwei Teilen hergestellt, auch die im Atma-Zyklus innerlich entstanden sind, im Anschluss daran äußerlich. Der stets erste Teil ist das geschaffene Werk, dem zweiten Teil zum Dienst bestimmt. Der erste Teil ist das Imperium, auch das Infinitum, in Klammer Lichtgefilde, Unendlichkeit. Ganz am Rand steht die Materie, die ein Zeitprodukt des Falles ist. Sie wird ohne ewigen Bestand zu einem sachgemäßen Zweck erhalten. Dagegen ist das Imperium aller Kinder Heimat, das ursächlich Geschaffene, dessen Sonnen und die Sterne gleichen den Kontinenten, Ländern, Städten und den Dörfern, beinahe wie auf eurer Welt. Richtig aber ist die Welt ein kleines Spiegelbild des Infinitums. In den erstgeschaffenen Teil stellt Gott den zweiten, das geborene Werk hinein. Dieses zweite sind die Kinder, die am Anfang gut gewesen sind. Jeweils in eigener Gesetzlichkeit sind beide Teile ebenbürtig, weil aus der Urvollkommenheit herausgehoben. Natürlich gibt es darin einen Unterschied. Sonst wären beide Teile nicht als geschaffen und geboren anzusprechen. Das Geschaffene ist in die bedingte Planung und in deren Lenkung eingebettet, der dem Gesamten dienenden Entwicklung unterworfen. Seht an die Natur in ihrer allmählichen Entwicklung. Also brauchen auch die Universumskörper ihre lange Werdezeit. Das hängt von der Planung und der Lenkung ab, die das Primäre sind, wogegen die Entwicklung nur das Sekundäre der geschaffenen Werke ist. Bei den geborenen Werken ist es umgekehrt, doch auch diese werden von der Allmachtshand erhalten. Die ihnen anvertraute Freiheit kann sich nur innerhalb von Gottes Machtbereich entfalten. Außerhalb desselben gibt es nichts. Dieser Ordnungsbahn liegt die Entwicklung eigener Lebendigkeit zugrunde, was demnach für die Kindgeschöpfe das primäre Grundprinzip bedeutet. Während die für sie zum großen Segen werkgebundene Planung samt der Lenkung das Sekundäre ihres Lebens ist. Das geborene Werk ist natürlich Gott zunächst gerückt, weil es ja sein Anbild und als solches seine Freude ist. Doch das Geschaffene ruft gleichfalls den gerechten Schöpferjubel, der des höchsten Brust durchlot, hervor, so oft er seine Werke vor sich sieht, und er sieht sie immer. Die Ordnungsherrlichkeit, die schon einer Welt, in Klammer Dorf, weit mehr einem Stern, in Klammer Stadt, einer Sonne, in Klammer Land, oder gar einem Zellsystem, in Klammer Kontinent, zugrunde liegt, ist so erhaben, dass euch auch nicht annähernd Genaues zu enthüllen ist. Als Bild sei nur gedeutet. Ein Sonnenzellsystem entspricht im Verhältnis zwei Ellen im Geviert, in Klammer circa ein Quadratmeter, der Oberfläche eurer Erde in Hinsicht des Infinitums. Ihr versteht nun meine Frage, ob ihr Gott oder er euch erhalten kann. So gut ja der Gedanke war, des seid gewiss, so vergesst die Lehre nicht, die der Schöpfer euch gegeben hat, wenn ihr ihn von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, mit allen euren Kräften liebt, dann habt ihr ihm in seinen Zehrsack für die Welt so viel hineingetan, wie ihr nie ermessen könnt, erst heimgekehrt, und dann wird's euch bewusst. Ich bin in dieser Woche viel bei euch, damit ihr mich befragen könnt, denn jetzt, Simeon schaltet eine Pause ein, die deutlich sagt, dass die große Herrlichkeit der 7 Jahre äußerlich zu Ende geht. Innerlich hört sie nicht auf. Bin ich der Beauftragte des Allmächtigen, der euch als Schöpfer speist, als Priester segnet, als Gott lenkt, als Vater liebt? Man dankt dem Herrn für seine Gnade. Bei ihrer Tagespflicht sind ihre Herzen ganz in Bethlehem. Noch ist's nicht spät, als man sich zusammenfindet, obwohl der Alltag das Gespräch ergibt, ob sie recht getan oder besser handeln konnten, steht die heilige Geburt im Vordergrund. Plötzlich sieht Kolossos, dass der Arzt, ganz in sich gekehrt, oft sein Haupt bewegt, als käme er mit einer Sache nicht zurecht. Fragend, was er habe, fängt Obadnia zu berichten an, was ihm heute widerfahren war. Kein Arzt glaubt an Wunder, was der Beruf so mit sich bringt. Ich besuchte meine Kranken, von denen einige ziemlich glaubenslos, die anderen streng gläubig sind. In Gedanken war ich mehr in Bethlehem als bei meinem Pflasterkasten. Dies Besinnen auf den Heiland, der uns heute Nacht geboren worden ist, kam mir aber immer dann, wenn ich bei einem Frommen war. Und da, wer weiß, wie das zugegangen ist, wenn ich die Leute untersuchte, fuhren sie mir förmlich hoch, mit Entsetzen rufend. Doktor, was hast du heute in der Hand? Mir ging etwas durch und durch, und ich fühle mich viel besser. Tatsächlich hockten sie sich beinahe wie gesund auf ihre Pfühle. Einige von ihnen standen sogar auf. In Klammer Matthäus 9, 22. Was sollte ich da sagen? Ich meinte, es sei die Vorbereitung des Erlösers. Nur konnte ich nie sagen, dass er bereits geboren ist. Es verschloss mir einfach jemand meinen Mund. Die Wunderheilung, weiß ich wohl, hängt mit Bethlehem zusammen, aber dass die Segnung über mich, kleinen Arzt, der obendrein an keine Wunder glaubte, geleitet worden ist, bleibt mir allezeit ein Rätsel. Bei denen, die öfter sagten, kein Gott käme, um die Menschen zu erlösen, traten große Schmerzen auf. Ich konnte keinem helfen. Nur einer, dem ich ins Gewissen redete und der sich auch bekehren ließ, fühlte sich gebessert, nicht ganz wie bei den anderen. Er gestand mir weinend, es sei wie ein Feuer durch ihn hingegangen, als ich seine Stirn berührte. »Ihr kennt mich ja«, sagt Obadnia mehr benommen als erfreut, »und wisst, dass ich als Doktor nie an Wunderheilung glaubte. Wurde wer gesund, so lobte ich im Stillen unsern Gott. Das Einzige, was der Mensch vermag, ist, den Kranken durch den Heilsaft aus der Flora aufzuhelfen. Auch Kräuter hat der Herr gemacht, aber heilen? In einer Kraft, der nicht zu befehlen ist, die nicht uns gehorcht? Es geht mir gar nicht aus dem Kopf. Doch ins Herz hinein, ja, da geht es eben nicht. Im Gegensatz zum Arzt sind alle freudig aufgeregt. Es ist ein Zeichen, weil der hohe Heiler angekommen ist. Opatnia hat vielen still geholfen und sich nie hervorgetan. Warum sollte er die Gnade nicht bekommen? Man ahnt, dass es mit zur Offenbarung von der hehren Nacht gehört. Simeon fügt bestätigend hinzu. Hätte Gott an euch kein Wohlgefallen, ihr hättet diese 7 Himmelsjahre nicht erlebt. Hättet keinen offenbaren Anteil an der heiligen Geburt. Euer Anteil ist ein anderer als der allgemeine, der jedoch nicht weniger Segen zu haben braucht. Nur kommt dieser aus der gnädigen Erbarmung, jener aus der Güte. Ihr sagt, ihr seid nicht reif. Gott machte euch nur würdig. Daran tut ihr völlig recht. Das auf euch entfallende Verdienst ist eure Liebe und die Treue, die ihr Gott bewahret habt. Das bezieht sich auch auf unseren Arzt. Er war jetzt das rechte Brunnenrohr, durch das der Höchste seine Heilung fließen ließ. Merkt euch allesamt. Jedes offenbare Wunder, was der Mensch so Wunder nennt, kommt aus ewig hohem Born, den kein anderes Auge sieht als das Gottheitsauge ganz allein. Seid froh, wenn ihr Röhren seid, Licht, Wasser, Wort und Tat durch euch zu leiten, überlasst dem Herrn. Sind Wunder nur ein Einzelakt, so fürchtet nicht, dass euer Rohr zerbrochen sei. Gott wirkt mehr im Ablauf der Entwicklung und Naturgesetze. Hierin offenbaren sich die wahren Wunder aus dem freiherrlichen Schöpferwillen. O Batnia, du wirst nur hie und da noch Wunder wirken, wie an diesem Tag. Doch die Erkenntnis, die ein Heiler braucht, fließt dir von nun an reichlich zu. Der Doktor stammelt. Wie bin ich froh, dass ich dieses wissen darf und nicht selber heilen kann. Es hatte mich so sehr bedrückt. Das ist doch Gottes Sache, in die der Mensch die Hand nicht mengen soll. Doch das Brunnenrohr. Simeon, das hast du wieder himmlisch fein erklärt. Überbringe bitte meinen Dank dem Höchsten. Du kannst das besser als ich, armer Erdenwurm. Du kannst selbst dem Höchsten danken. Ihm ist's lieber, wenn man keinen Diener schickt. Auch erhöht sich so das Ehrenopfer, das Gott auf eigene Weise dargeboten wird. O, wird Ataya, du bist kein Diener, du bist des Höchsten hoher Fürst. Durch dich werden Dank und Ehrenopfer fürstlich. Schon recht, Ataya. In gewissen Fällen ist es sogar besser, wenn man sich des Höherstehenden bedient. Allgemein soll man sich Gott selber bringen, womit Bitte, Gebet, Fürbitte und Dank verbunden sind. Simeon breitet seine Hände aus. Wenn nun der Allheilige als Kindlein seinen Einzug in den Tempel hält, dieses Mal, sagt er sonderbar betont, werdet ihr mit größter Freude und mit innerer Erschütterung ihm huldigen. Dieses Mal, forscht Zacharias, und das nächste Mal, Du hast's zu sehr betont. Man musste spüren, dass einmal ein schwerer Einzug folgt. Oh, mir wird so bang. Mir auch, gibt Ataya zu. Mir kommt es vor, als gelte dieser Gnadeneinzug nur für unsere Zeit. Doch das Spätere? Atayas Zunge stockt, nur nicht der Gedanke. Jetzt war die heilige Geburt und wäre so viel Jubel zu erleben, dass das Herz zerspringen will, allein. Simeon geht hinaus, bestürzt sieht man ihm nach, aber schon kommt er zurück, in der rechten einen goldenen Krug, in der linken eine Silberplatte tragend. Welches Volkes Kunst schuf diese Dinge? Auf dem Teller liegen Brot, der Krug fasst dunklen, schweren Wein. Man sieht zu, wie Simeon heilig handelt. Nachdem jeder eine Gabe hat, erhebt sich Jissio spontan und sagt mit zeitgemäßer Abwandlung des Textes ihrer Schrift. Melchisedek, König von Salem, die Priesteroffenbarung aus der Urgottheit, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Anfang, ohne Ende, kam zu Abraham. Klammer 1. Mose 14, 18, Hebräer 7, 1 bis 3. Und ist heute Nacht in Bethlehem erschienen, hat uns den Fürsten Gabriel gesandt, der des Höchsten Brot und Wein und damit seinen Segen brachte. Das heilige Symbol möge bitte uns der Himmelsfürst erklären. Esst und trinkt, mahnt Simeon, das ist kein Brot, kein Wein von ihrer Welt. Alles Bittere geht fernab und Simeon lehrt. Ihr sollt Gottes Liebe Lastenträger sein, Leute, die nicht wähnen, es sei geistiger, die Bürde wegzuwerfen. Die Materie ist auszutragen wie die Geburt, die schlecht vonstatten geht. Es ist schwer, Lasten aufzunehmen und leicht, sie abzuwerfen. Aber nicht zu fragen, wer sie dann zu tragen hat, ist frevelhaft. Fürwahr, ich trug eure Krankheit und lud auf mich eure Schmerzen. Was ihr euren Nächsten tut, das tut ihr mir. In Klammer Jesaja 53, 4, Matthäus 25, 40. Da geht es um das danach tun und nicht um bloßes Worte plappern. Ataya meint, es dürfe nur noch freuen sein, weil der Herr Zebaoth erschienen ist, müsste vor dem Herrn das Dunkel nicht zerrinnen, wie der Nebel vor dem hellen Sonnenstrahl. Aber Frage, ist jetzt erst der Allmächtige ein Heiland, wo er als Mensch in die Materie herniederkam? Wenn's so, da hätte vorher im Materieteil sich nie ein Licht enthüllt, nie wäre je ein Kranker heil geworden, Angst, Not und Tod hätten triumphiert. Und die Erlösung bliebe ein Fragment, immer für die Zukunft. Hingegen ist es wirklich so, wobei ich nur auf eure Welt verweise, während andere Regionen schon viel weiter sind. Gott sandte seine Engel als Menschen oder auch als Boten. Die Patriarchen und die guten Richter samt Propheten. Was waren sie denn anderes als Lichter aus dem Licht? Ohne die Gesandten wäre die Materie längst zu einem Tod erstarrt, der nur durch volle Auflösung beseitigt werden könnte. Viele Kranke wurden durch das Licht geheilt. Bei euch habt ihr Beispiel über Beispiel. Der Tod war überwunden, nicht nur auf Henoch und Elia zu beziehen, auch auf Entschlafene, die sich im Augenblick des körperlichen Todes von dem Leibe lösten und geistig, körperlich, in Klammer Hiob 19, 25 bis 26, ins Licht erhoben wurden. Das aber konnte nicht geschehen, wenn kein Erlösungsgrundprinzip bestand. Das euch schon öfter dargetan, war bereits hervorgerufen worden, bevor das Schöpfungskind vom Himmel fiel. Das Abstürzende musste von dem Heiland aufgefangen werden. Hört es gut, Abstürzende, nicht Abgestürzte. Ja, wer abgestürzt ist, ohne dass er aufgefangen wird, zerschellt, ob geistig oder irdisch. Darum, ich bin dein Erlöser von alters her. Wenn so, weshalb kam Gott als Heiland wie ein Mensch zur Welt? Da brauchte die Erlösung nicht erst zu beginnen. Auf die Gesamtmaterie bezogen stimmte das. Für die Welt und damit eng verbunden, für das Schöpfungskind, ist alles durch die Grunderlösung eingekreist. Der Hirte tritt dem Raubtier gegenüber, das sich die Verlorenen in den Rachen riss und sich an Lichtinkarnierte pritschte, um sie einer Hölle zuzutreiben. Durch Gottes Menschgeburt ist nunmehr aus Geduld, Liebe und Gewalt das Gehege der Erlösung völlig zu. Eingeschlossen sind die Hölle und ihr oberster Dämon. Er kann nicht entweichen. Sein Raum wird mehr und mehr beengt, bis ihm, wenn nicht anders wollend, am Ende nur ein karger Raum für seine Füße bleibt. Vor dem Antlitz Gottes. Das alles ist kein Muss für Gott. Die Sohngeburt ist der gesamten Grunderlösung ein heiliges Final, der Hölle und den Abgeirrten ein schauriges Fanal, dem sie im Entsetzen auszuweichen suchen mit der Dumpfheit des Gefühls. Es gibt kein Entrinnen mehr, das darin ihre eigene Befreiung, ja, die süßeste Erlösung liegt, sehen sie erst später ein, wenn die Höllenfesseln fallen. Simeon führt uns in eine Tiefe, sagt Hilkior erschüttert, so überherrlich und ganz wunderbar, oder besser Höhe, weil man mit der Tiefe auch den Fall verbinden muss. Mir in jeder Hinsicht ist es so, als sähe ich nur Lampen leuchten. Und für mich ist jetzt die Sohngeburt taghell. Darein stimmen alle und besprechen, was Simeon ihnen vorgetragen hat. Bei Gottes Dingen ist allein die Höhe anzuwenden, meldet sich Pedatja. Der Herr schaut vom Himmel auf der Menschen Kinder. So hoch der Himmel ist über der Erde. In Klammer Psalm 14, 2, 103, 11. Und noch ein feines Wort. Er sieht Simeon fast kindlich an. Das auf unseren Lehrer passt. Was sie reden, muss vom Himmel herabgeredet sein. Was sie sagen, muss auf Erden gelten. In Klammer Psalm 73, 9. Damit brüsten sich die meisten Weltlichen, gilt gerade darum aber nur den Himmlischen, die irdischen Vermögens nicht. Eliphel nickt Pedat ja zu. Klang und Sinn der Worte, zumal der prophetischen, sind oft grundverschiedene Begriffe, je nachdem, wie man sie wertet. Du hast den reinen Sinn herausgeschält. Dein Lob gilt, bestätigt Simeon. Sprecht ihr von der Ehre und Erhabenheit des Höchsten, so sind diese, wie ja seine ganze Wesenheit, immer über euch und allen seinen Lebenskindern, über jedem Schöpfungswerk von Ewigkeit zu Ewigkeit. An sich sind Tiefe, Höhe, Ferne und die Nähe aber völlig gleich. Gottes Tagewerke sind wie ein Schild. In Klammer, Psalm 84, 12, den er vor sich her auf beiden Händen trägt. Des Schildes Rand ist seine Ferne, in der eingeborgen jede andere Ferne ruht. Es sei noch einiges über euren Tempel ausgesagt, weil das Gefühl ob eines schweren Einzugs Gottes euch bedrückt. Der Himmel ist mein Stuhl und die Erde meine Fußbank. Was ist's denn für ein Haus, das ihr mir bauen wollt, oder welches ist die Stätte, da ich ruhen soll? In Klammer. Jesaja 66, 1, 2. Samuel 7, 5. Den Tempel als des Glaubens Stätte anzusehen, ist nicht falsch, jedoch nicht das glänzende Gestein. Das edle Holz machen Gottes Tempel aus. Sein Sanktuarium ist in nichts vergleichbar eurem Bau. Jedes Haus kann Gottes sein, Leben dessen Leute jederzeit des Herrn gewärtig. Was späterhin geschieht, soll euch nicht betrüben. Die dann Verantwortlichen öffnen unserm Heiland bloß, um ihm eine Schnur zu legen. Und sind ihre Herzen zugeschlossen, dann mögen sie des Tempelhauses Tore offen halten, Tag und Nacht. Gott kehrt nicht ein, um darin zu bleiben. Die meisten unter euch sehen dann von hoher Warte nieder auf die menschliche Vergänglichkeit. Jene, die noch leben werden, wenn der Herr als Heiland durch die Lande reist, haben sich vom äußerlichen Tempel abgesetzt und wandeln Gottes Spuren nach. Denn des Heilands Lehre wird der wahre Tempel sein. Ah, jetzt geht der Salomonische aus euch heraus. Nichts bindet euch an ihn als Pflicht und Glaube um des Volkes willen, damit aus ihm noch manche Strahlung fällt. Das heißt, aus euch als Gottes gute Brunnenrohre, als seine lieben Lastenträger, seine Kinder, die ihr Licht zur Erde trugen. Nun wollen wir noch unsern Samnus hören, und dann sage ich ein Wörtlein über Melchisedek, der sein Himmelsmahl dem Abram brachte. Samnus erzählt die Reise. Cornelius fragte nach euch allen, ich brachte eure Bitte vor. Er lachte. Dem Herode schlagen wir ein Schnippchen. Pass auf, Samnus, dir kann ich vertrauen. Er führte mich in eine Kammer, die mit Schlüsseln abgeriegelt war, und vor der 8 Söldner standen. Dort befand sich neben anderen Dingen eine Truhe, auch versichert, und innen noch ein kleiner Kasten, auf das Beste zugeschnürt. Hierin, sagte der Tribun, liegen Blankorollen vom Quirin, der Kaisersiegel beigedrückt. Es gibt nur zwei Augustustempel. Die Kaiserrolle, der zufolge keine zweite Zählung vorgenommen und keine unserer Listen abgeschrieben werden darf, soll Herodes grimmig in die Nase steigen. Ich dankte ihm voll Freude. Wir sollen keinem sagen, dass Cornelius dieses Blankosiegel hat. Außer Forestus weiß es keiner in Cornelius Garde. Dann gingen wir zur Grotte. O Freunde, was ich da erlebte, ist kaum zu sagen. Miriam lag wie ein Engel auf dem Lager. Sie und das Kind von Josef und den Söhnen treu umhegt. Das Kind. Es ist ja gar kein Kind, wenn es auch wie unsere gestaltet ist. Es lag an seiner Mutter Brust, aber so, als ob Maria an des Kindes Herze ruhte. So wirkte es auf mich. Es hat helle Haut, schönes Haar, und die Augen glänzen wie zwei starke Sonnen, dass man sich schier davor verstecken muß. Ich fiel gleich nieder. Die Mutter reichte mir des Kindes Windel, an der ich meine Tränen trocknen durfte. Und was ich da empfand, nein, dafür gibt es keine Worte. Josef segnete Cornelius und mich. Trotz Schlichtheit zeugt sein Wesen von Weisheit und Verstand und großer Glaubensfestigkeit. Er und Cornelius haben sich befreundet. Da ich beritten war, gab mir der Tribun 4 Reiter auf dem Rückweg mit. Beim Abschied hauchte er mir zu. Er selbst geleitet die heilige Familie, wenn sie nach Nazareth oder sonst wohin verzöge. Von dem, der im Kinde sei, würde er sich niemals trennen. Jetzt aber wüsste er, was das mit Gott verbunden sein bedeute. Er sagte noch, man solle sich Herodes gegenüber auf Quirinius berufen. Sollte unser Fuchs, wie er Herodes nennt, ein Siegel fälschen, was er möglich wäre, so wüsstet ihr, dass es eine Fälschung ist. Ihr sollt auch keinen Einblick in die Rolle geben. Er legt sie vor Ataja auf den Tisch. Sie würde sonst geraubt. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen, dankt Tola. Was sind wir dir schuldig? Samnus wird blutrot. Verzeih, lenkt Tola ein, es sollte dich nicht kränken. Bei mir gilt, jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das sagt der edle Kaufmann schlicht. Es gibt keinen Lohn, der mich so entlöhnen könnte wie der, den ich in Bethlehem empfing. Zwei Arme schlingen sich um ihn und er sieht in eines Engels Augen. O, wie wunderherrlich überstrahlt der Himmel auch das Irdischste. Nun ist's bald wieder Mitternacht, als Simeon noch eine Lehre bringt. Eure Genesis ward teils mehrere Male sprachlich übersetzt, so auch die abrahamitische Geschichte vom Patriarchen in Urchaldäisch abgefasst, das sich, wie bisher, so künftig ebenfalls die Sprachen wandeln, so ändert sich damit die Möglichkeit, ganz exakt eine in die andere Sprache umzuformen. Das wäre eine Nebensache, wenn der Übersetzer so gut wie möglich, freilich unter Einfluss essentieller Strahlung, eine Kunde übersetzte. Eurem Volk zum Lobe hat man sich bemüht, Wort und Sinn der Kunde bestens darzustellen. Den Übersetzern standen ungesehene Helfer bei, so dass sie sinnhaft richtig schrieben. Abgesehen jener Fehler, die sich sprachlich nicht vermeiden ließen. Doch wer sucht, wird finden, dass vorangegangene und nachfolgende Texte im Zusammenhang den wahren Sachverhalt ergeben. Das betrifft auch jene Kunde über Melchisedek, von dem man heute noch nicht weiß, wer er wirklich war und ist. Euer Text lautete etwa so: Da kam König Melchisedek von Salem, einer Stadt, trug aus einer Höhle Brot und Wein hervor und war ein königlicher Priester, der im Auftrag Gottes kam. Die genauere Übersetzung wäre heute sprachlich so: Da kam der König, der sich Melchisedek nennt, von Salem, was Licht bedeutet. Er brachte aus dem Verborgenen seine Lehre wie ein Brot, seinen Segen wie den Wein. Er war König und war Priester und offenbarte sich als solcher Abraham und den Seinen. Dies zeigt euch an, dass Melchisedek der Höchste selber ist, was aus der besseren Übersetzung eines weiteren Verses zu ersehen wäre, der also lauten müsste: Abraham, gesegnet sollst du sein und deine Schar dem Schöpfer, der das Firmament erschuf. Lobe den Allmächtigen, er beschloss in deine Hand die Feinde. In Klammer, siehe auch der Patriarch, Kapitel 10. Eine Untermauerung sinngemäßer Übersetzung: Abram gab Melchisedek einen Zehnt von allem, was er hatte. Der Zehnt galt ihm als Symbol der 10 Gebote. Mose erhielt sie keinesfalls zum ersten Mal, sondern als die erste Offenbarung an das Volk. Schon Adam kannte sie. Gott sagte ja zu Kain: Das Blut deines Bruders schreit zu mir von der Erde auf. Hätte er ihn ja verjagen können bis jenseits von Eden, wenn Kain das Gebot nicht gehalten hätte: Du sollst nicht töten. Der Zehnt war geistig eine Einhaltung der 10 Gebote. Die äußerliche Gabe ging nur nebenher, eigentlich der anderen wegen, um sie anzuspornen, ihre Opfer gern zu geben. Das mag denen eine Lehre sein, die ihr Herz dem Heiland freudig öffnen. Auch wird der Zehnt bloß dann von Melchisedek angesehen, wenn ihm besten Willens die Einhaltung des Grundgesetzes innewohnt. Wer den Zehnt der Erde pünktlich zahlt, doch dem Nächsten nicht vergibt, wer ohne Liebe, ohne Wärme des Gemütes das Dasein anderer erschwert, sich auch nicht mindestens bemüht, die Gottgebote einzuhalten, dessen Zehnt bringt nicht nur keinen Segen, er wird ihm obendrein zur Last. König Melchisedek ist heute bei euch eingekehrt. Er brachte euch die Lehre wie ein Brot, gab seinen Segen als den Wein. Ich, meine Freunde, teilte es bloß aus. Wisst ihr, was daraus ersprießt? Neigt die Häupter tief vor eurem Herrn, erschauert bis ins Innerste, denn dieses Mal hat eure Fehler ausgelöscht. Nun ist alle alte Schuld vergeben, nun seid ihr rein vor Gottes Angesicht. Jetzt könnt ihr ihn erwarten, wenn er sich als Kindlein zu euch tragen lässt. Auch das ein heiliges Symbol. Wie durch die Befolgung seiner Lehre ihr zum Höchsten hingetragen worden seid, so lässt er seinen Heilandsegen zu euch tragen und zu allen, die ihn anerkennen. Da ist niemand ausgeschlossen, nicht jetzt, nicht bis zum Ende der Materiezeit. Das spricht aber unser Hochpriester Melchisedek. Gesegnet ist, wer die Gebote hält. Gesegnet bleibt in Ewigkeit, wer mich über alles liebt und seine Nächsten mehr noch als sich selbst. Wer das befolgt, der braucht nicht erst zu warten, bis ich komme. Für den bin ich stets da. Immer bleibe ich bei euch und ihr bei mir, aus eurer eigenen Willigkeit mir zu dienen, mich zu lieben und mir Freude zu bereiten. Dann wird meine Freude ewig eure gute Hütte sein. Amen. Simeon fügt nichts hinzu und niemand sagt ein Wort. Lange, lange sitzen sie, die Augen so gesenkt, dass niemand voneinander sieht, wie viel Tränen niedertropfen.